Nun, ich weiß nicht, oder das heißt, ich weiß es eigentlich, es geht euch wahrscheinlich gleich wie mir. Es gibt im Leben gibt es solche Ereignisse, solche Situationen, ganz bestimmte Ereignisse, die wir durchleben und die uns weiterbringen und mit denen wir letztendlich sogar auch unser Leben Schritt für Schritt aufbauen. So eine Art Schwelle, die wir überschreiten. Und wenn wir sie überschritten haben, dann wollen wir nicht mehr zurück oder wir können nicht mehr zurück. Und es ist auch gut so. Ich denke an Ereignisse aus meinem Leben. Da habe ich doch mit 14 Jahren die Fahrprüfung für Traktoren machen können. War wichtig. So konnte ich meinem Vater besser helfen, oder? Mit 16 Jahren war die Schule fertig. Das war ein Ereignis. Ein Fest in mir. Ich habe es nur für mich gefeiert, aber es war ein Fest in mir. Endlich eintauchen in die Welt der Erwachsenen. Eintauchen in die Arbeitswelt. Eintauchen in die Welt des Verdienens. Und in die Welt der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Mehr und mehr und mehr. Und dann 18. Noch so eine Schwelle, oder? Jetzt ist man volljährig, mündig. Und dann kommen Lehrabschlussprüfungen, Autoprüfung, TÜV-Prüfung und all diese Dinge. Und irgendwann Theologiestudium und so weiter und so fort. Es waren Ereignisse, auf denen mein Leben aufgebaut ist, natürlich auch die verschiedenen Arbeitssituationen, die ich in dieser Zeit dann auch gehabt habe und von denen ich heute profitiere. Und über eine solche Schwelle, die gibt es nämlich auch in unserem geistlichen Leben, über eine solche Schwelle möchte ich heute Morgen den Fokus darauf lesen. Und ich lese den Text aus Johannes 10, die Verse 14 bis 16 und Vers 9. Johannes 10, die Verse 14 bis 16 und Vers 9. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein, ein Hirte sein. Und Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Erstens, Jesus ruft dich. Lasst es mich wie folgt formulieren. Ich bin überzeugt, wir alle kennen das Auto, unser Auto. Und wenn es irgendwo steht, in einer Reihe mit anderen Autos, mit derselben Farbe, kennen wir es trotzdem. Nicht? Okay. Das war eine Frau. Nein, Spaß beiseite. Und wenn wir es nicht kennen, weil alle auch dieselbe Marke und dieselbe Modell sind, dann schauen wir auf die Autonummer oder ins Auto hinein und dann kennen wir es, oder? Meistens auf jeden Fall. Aber ich möchte dir etwas sagen. Dein Auto kennt dich nicht. Es kennt dich nicht. Es kann sein, dass du dein Auto mit deinem Fingerabdruck öffnen kannst. Und das Auto erkennt deinen Fingerabdruck, aber dich kennt es nicht. Dich kennt es nicht. Es kann sein, und wenn es jetzt das noch nicht gibt, wird es in Zukunft sicher geben, dass du per Sprachbefehl dem Auto Befehle geben kannst und es wird zum Beispiel den Motor starten. Es kann deine Befehle erkennen, aber dich kennt es nicht. Das ist mit Tieren anders. Tieren kennen uns. Man ist sich zwar nicht ganz sicher, ob sie uns erkennen als diejenigen, die für sie sorgen und ihnen Futter bereitstellen, oder ob sie uns erkennen als Person. Ich denke, das weiß man nicht ganz so genau, kann auch unterschiedlich sein. Aber sie reagieren und man kann sie, kann ihnen gewisse Dinge auch antrainieren und sie reagieren und wenn man ruft, dann kommen sie. Zum Beispiel Hunde, wenigstens ab und zu, oder? Und ich mache das noch ganz gerne. Wenn ich mit Elisabeth unterwegs bin, irgendwo spazieren, dann bleiben wir manchmal stehen. Da ist ein ziemlich junges Kalb, erst vor kurzem geboren. Wir schauen uns dieses Kälblein an, es ist so herzig, oder? Und dann rufe ich das Kalb auch. Oder wir bleiben vor einer Gruppe Ziegen oder Hühner oder Schafe oder auch Rinder stehen. Und wenn wir stehen bleiben, dann kommt in mir so ein Impuls hoch und ich beginne die Tiere zu rufen. Und nicht selten reagieren sie und kommen auch. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass ich als Sohn eines Bauern weiß ungefähr, wie man die Tiere jeweils ruft. Sie erkennen vielleicht also meinen Ruf, mich kennen sie nicht sicher. Und das kann ich sehr gut darlegen an einem Punkt, an einem Erlebnis, das ich gemacht habe. Da sind wir einmal vor einer Gruppe Ziegen gestanden, also die waren in der Weide, und ich habe die Ziegen gerufen. Und ganz langsam sind sie gekommen. Schritt um Schritt sind sie auf uns zugekommen. Und ja, ein bisschen zaghaft, denn Ziegen sind eigentlich sehr neugierige Tiere. Aber sie sind langsam gekommen und sind auf mich zugekommen. Und kurz bevor sie bei mir war, die vorderste Ziege, und ich hätte sie so gerne ein bisschen gekraut, Ziegenkraut mal hier, da am Hals ein bisschen, und ich hätte sie so gerne gekraut, da passiert Folgendes. Auf der anderen Seite der Weide kommt eine Frau, steht da, und ich glaube, sie hat nicht einmal gerufen. Die Ziegen haben sie wahrgenommen, haben rechts und quer gemacht und sind auf diese Frau zugerannt. Es war ihre Hirtin. Sie haben sie gekannt. Tiere kennen ihren Hirten auch deshalb, nicht nur weil sie Futter von ihnen bekommen, sondern auch weil sie Zeit mit ihnen verbringen. Und so ähnlich ist es auch mit Jesus. Jesus kennt diejenigen, die zu ihm gehören. Er kennt dich, er kennt mich. Und wir kennen seine Stimme. Und wenn er uns ruft, dann reagieren wir. So zumindest steht es in der Schrift. Aber wir haben das gesehen in der Einleitung. Sarina hat das sehr gut dargestellt. Ich möchte dich das fragen. Kennst du wirklich die Stimme Jesu Christi? Verstehst du, wenn er ruft? Reagierst du auf sein Reden? Ich glaube, das ist ein Thema, in das wir noch einmal wirklich dann auch eintauchen müssen. Aber der Text hier sagt, dass Jesus sagt, ich muss auch andere Schafe noch dazu bringen. Und Jesus spricht ja hier im Bild mit den Schafen und mit den Hirten. Und wenn er sagt, aus einem anderen Hof, dann meint er eigentlich Schafe oder eben Menschen natürlich, Menschen, die nicht gerade in dem Augenblick, als er spricht, vor ihm sind oder stehen und das hören. Oder heute, wenn wir das lesen, das hören. Sondern er meint, und so tut er eigentlich den Radius unglaublich weit auf. Er meint andere Menschen an anderen Orten, zu jeder Zeit, in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart. Zu allen streckt er sich aus und ruft sie. Und wenn du jetzt jemand bist, heute jemand bist, der noch nicht mit Jesus geht, dann gilt dieser Ruf heute in diesem Moment genau für dich. Und Jesus ruft dich. Und er ruft dich in seine Rettung. Er möchte dich retten. Er ruft dich auch, er ruft uns alle immer wieder neu in seine Nachfolge hinein. Und er ruft uns, dass wir geistlich wachsen können. Er ruft uns in die Freiheit hinein. Jesus ruft uns. Und wenn wir sein Rufen hören, dann ist das Erste, was wir tun, wir gehen dahin zu Jesus und gehen in diese Tür hinein. Und das muss ich vielleicht erklären. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, Vers 9. Nun, dazu müssen wir vielleicht zurück in die Zeit Jesu und uns ein bisschen anschauen, wie das üblich war damals mit den Schäfern und mit den Schafen. Damals zogen die Hirten mit ihren Herden, Schafen und Ziegen, oft gemischt, von Weide zu Weide. Und auf jeder dieser Weide, und der Weg dazwischen konnte mehrere Kilometer lang sein, konnte durch Täler oder über Pässe gehen, steil, schwierig oft auch, Und dann fanden sie wieder so ein Stück Weide, das konnten sie abgrasen, waren sie vielleicht 2-3 Wochen da. Und auf jeder dieser Weide gab es einen Hof. So sagt es jetzt die Elbefelder Übersetzung. Luther schreibt einen Stall. Aber in Tat und Wahrheit ist dieser Hof oder dieser Stall so etwas, und das verstehen wir vermutlich am besten, wie eine Umzäunung. Es ist wie ein Korral aus Steinen gebaut. Vielleicht können wir die nächste Folie haben. Dann können wir das nämlich sehen. Also so eine Umfriedung, wo einfach aus Steinen gebaut ist. Und dann gibt es irgendwo in diesem Rund oder Oval oder wie das dann immer geformt war, gibt es eine Lücke, ungefähr 1,5 Meter breit. Einfach eine Lücke. Und das ist das Tor. Das ist der Stall. Und am Abend ruft der Hirte seine Schafe aus der Weide zurück. Und sie kommen und sie gehen an ihm vorbei in diese Umfriedung hinein, in diesen Stall hinein. Er sieht sie, er zählt sie, er sieht auch, ob sie gesund sind oder ob sie sich vielleicht verletzt haben über den Tag. Und dann hilft er ihnen auch. Und er ist dann natürlich dieser Schutz für die Nacht. Die können sie dann in dieser Umfriedung verbringen, können sich niederlegen. Und jetzt, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann sagt er das deshalb, weil der Hirte, der legt sich auch nieder über die Nacht. Aber er legt sich genau in diesen Abschnitt von diesen 1,5 Metern, die offen sind. Da, wo man rein oder rausgehen kann. Und jetzt muss jedes Tier, muss über ihn hinwegsteigen, wenn es rein oder raus möchte. Und das gilt für die Schafe, für die Ziegen, aber es gilt auch für die Wölfe, für die Bären und für die Löwen. Die müssen über den Menschen hinwegsteigen, wenn sie da rein wollen. Und deshalb sagt Jesus, ich bin die Tür zu den Schafen. Und jeder, der durch mich reingeht, und wenn du jetzt das erste Mal den Ruf von Jesus gehört hast oder hörst und dann zu ihm kommst, dann steht er da an diesem Ort und er wartet auf dich und er begrüßt dich und du gehst so hinein zu ihm und wirst gerettet. Denn dieses Hineingehen ist ja nichts anderes, als was wir kennen. Es ist ein Bild dafür. Und wir haben so viele Begriffe einfach in der Bibel, die diesen Moment beschreiben, diesen Moment der Rettung beschreiben. Und wir sagen dann, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen, zum Beispiel. Oder wir sagen, unsere Sünden sind uns vergeben worden. Das hat mich gerettet. Jesus hat die Sünden getragen. Oder wir sagen, wir sind wiedergeboren. Ich bin wiedergeboren. Ich bin eine neue Kreatur geworden durch Jesus Christus. Und das ist, ja, es gibt noch mehr solche Begriffe, die wir einfach sagen. Und jeder dieser Begriffe beschreibt im Grunde genommen dasselbe Ereignis, einfach wieder auch ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt. Aber im Grunde genommen geht es genau so. Es gibt unseren Teil und es gibt den Teil, den Gott macht. Und unser Teil ist eigentlich ziemlich einfach. Wir hören das Rufen von Jesus das erste Mal. Und vielleicht ruft er dich und sagt, hey, ich habe dein Schreien gehört, ich kenne deine Not. Ich kenne deine Not. Ich möchte dir helfen, komm zu mir. Aber vielleicht ruft er dich auch ganz anders. Und er ruft dich beim Namen, weil er dich kennt. Mich zum Beispiel hat er so gerufen, hey Emil, ich liebe dich. Ich habe dich so sehr lieb. Und ich möchte aus dir all das machen, was du sein kannst. Vertraue mir, folge mir nach. Jemand anders ruft er vielleicht so. Ich sehe, wie beladen du bist. Wie dich Schuld niederdrückt. Oder Krankheit plagt. Komm zu mir. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich retten. Ich möchte dir begegnen. Und wenn wir diesen Ruf, egal wie er formuliert ist, hören und dann antworten, dann entsteht Glauben in uns. Das heißt, wir glauben, dass Jesus diesen Ruf wirklich ernst meint und wir deshalb auf diesen Ruf reagieren. Und dann gehen wir auf dieses Tor zu, dort, wo dieser Hirte ist, wo er wartet. Wir kehren um von unserem Weg. Vielleicht sind wir schon auf dieser, in dieser Richtung, dann müssen wir nicht mehr groß umkehren, aber vielleicht eben auch nicht. Und dann gilt es, umzukehren und zu ihm hinzugehen. Und dann gelangen wir zu dieser Türe. Und da steht Jesus, er ist die Türe, er ist auch der gute Hirte. Und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, auf dich habe ich gewartet. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich bin so stolz auf dich. Und in dem Moment nehmen wir Jesus in unser Herz auf. Und wir gehen da hinein und sind gerettet, dazugefügt. Zweitens, mitgestorben, mitbegraben, mitauferstanden. Wir haben mit dieser Rettung eine solche Schwelle überschritten. Aber oftmals verstehen wir gar nicht so genau, wie tief oder wie endgültig oder wie einschneidend diese Schwelle eigentlich ist. Und das hält uns dann gleichzeitig auch zurück, weil wir das nicht verstehen. Und die Bibel legt hier ein Gewicht auf dieses Mitgestorbensein und auf dieses Mit-Jesus-Auferstandensein. Und wenn wir diese Wahrheit in unser Leben integrieren, dann gibt das eine unglaublich gute Ausgangslage, um wirklich vorwärts zu gehen, in die Richtung Freiheit, in das Wachstum, in Richtung Wiederherstellung und auch in Richtung Heilung. Und die Bibel betont diese Wahrheit. Wir finden sie in sehr vielen Briefen des Neuen Testamentes immer wieder, auch wieder ein bisschen aus einem anderen Aspekt. Und ich lese einmal Römer 6, die Verse 4 bis 8, um zu veranschaulichen, was die Bibel damit meint. Ab Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Wie gesagt, wir haben in der Folie Bibelstellen, sie sind am Arbeiten, ja genau. Schaut euch diese Bibelstellen nach. Es geht überall um das Mitsterben, mitbegraben sein und mit Jesus auferweckt werden. Was aber Paulus hier in Römer 6 ganz explizit ausformuliert ist, dass wir, er sagt, wir werden dadurch, dass Jesus jetzt in uns lebt, durch diese Wiedergeburt, die da passiert ist, werden wir nicht nur eins sein mit ihm und Jesus lebt in uns, sondern wir werden verwachsen. Verwachsen, das ist der Begriff hier. Verwachsen mit seinem Sterben. Verwachsen mit seinem Sterben. Und das bedeutet nichts anderes, dass genau in dem Moment, wo wir diese Wiedergeburt erleben, in dem Moment werden wir mit diesem Sterben von Jesu verwachsen. Also Jesu ist gestorben, wir sind mit ihm gestorben. Jesus ist begraben worden, wir sind mit ihm begraben worden. Jesus ist wieder auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Und das alles hat auf uns zuerst einmal kaum Einfluss, weil wir sind noch immer dieselben Personen. Es ist einfach die Schrift, die das sagt. Aber wir sind noch immer dieselben Personen. Wir haben uns schon verändert dadurch, dass Jesus in uns Wohnung genommen hat. Und eigentlich auch dadurch, dass wir mit ihm gestorben sind, aber das ist uns oft gar nicht so richtig bewusst. Aber deutliche Zeichen dafür, dass wir diese Schwelle überschritten haben, ist schon, dass wir auf einmal beginnen, mit Jesus zu reden. Immer wieder. Einfach mit Jesus reden. Und dass er zu uns redet. Und zwar ganz gerne durch sein Wort. Ich meine, wie war es bei mir? Ich habe die Bibel gelesen, auch bevor ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, bevor ich diese Wiedergeburt erlebt habe. Und ich habe sie nicht immer verstanden. Oft habe ich sie nicht verstanden. Und nachher habe ich sie gelesen und sie hat andauernd zu mir gesprochen. Sie hat immer wieder mich gemeint. Immer wieder mir einen Spiegel vorgehalten, immer wieder mich ermutigt, erbaut, auferbaut und erhoben auch. Ja, und natürlich haben sich in diesem Moment auch die Herrschaftsverhältnisse verändert. Jetzt sagt auch Jesus, in welche Richtung es geht. Und wir haben uns oft auch ziemlich stark verändert. Also ich persönlich, ich kenne auch das, was wir hier schon gezeigt haben, dieses Vor- und dieses Nach-dem-Kreuz-Sein. Denn dieses Mitgestorben und dieses Mitauferstanden ist nichts anderes, als dass wir eben mit Jesus quasi am Kreuz gestorben sind. Und dann gibt es diese Situation, wir stehen vor dem Kreuz oder wir sind nach dem Kreuz. Und wie ich schon gezeigt habe, wir haben hier Bereiche, das ist der Widersacher, das ist die Sünde, das ist die Welt, das ist die Vergangenheit und das ist unser Fleisch, die uns beeinflussen und die uns zurückhalten, in diese Richtung der Reife hinzuwachsen. Aber wir stehen jetzt in dieser Richtung, hier, nach dem Kreuz, weil wir mit Jesus auferstanden oder gestorben und auferstanden ist. Etwas Neues ist doch in uns entstanden. 2. Korinther 5, Vers 17, oder? Und Neues, wir reden von der Wiedergeburt. Johannes 3, Vers 3, folgende. Diese Wiedergeburt, wenn etwas geboren wird, dann ist etwas da. Liebe Gemeinde, dann ist etwas da. Und es ist ganz schwierig, so einen Schritt rückgängig zu machen. Ich denke, das müssen wir tief in uns auf, oder dürfen wir tief in uns aufnehmen, uns bewusst werden, dass eben tatsächlich da etwas passiert ist, etwas Neues. Und ich habe das dann auch so erlebt. Ich habe nicht nur mit Jesus gesprochen, sondern meine Werte haben sich ziemlich schnell begonnen zu verändern. Auf einmal waren gewisse Dinge nicht mehr gut, aber andere waren auf einmal erstrebenswert. Und ich habe mit meinem Handeln, mit meinem Tun auf einmal ganz anders reagiert und auch gehandelt. Andere Ziele haben sich aufgetan in meinem Leben. Und Ziele, denen ich vorher nachgestrebt bin, waren auf einmal nicht so wichtig mehr. So vollzieht sich dieses Mitsterben, Mitauferstehen. Und wir wissen ja auch, einer der ersten Schritte, wenn wir diese Wiedergeburt erleben, ist, dass wir uns auf den Namen Jesu taufen lassen. Und wir taufen ja die Leute, wir gehen zum See, wenn sie das wollen, und dann tauchen wir sie unter. Es ist nichts anderes als diese symbolische Handlung mit Sterben, unter Wasser tauchen. Und dann lassen wir sie eine Sekunde unter Wasser. Das ist das mit, ja nur eine Sekunde, das ist das mit begraben sein, oder? Und wir holen sie wieder auf, das ist das mit auferstanden sein mit Jesus Christus und in ein neues Leben hineingestellt werden. Und nun kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, überwinde Wankelmütigkeit. In diesem Bild von den Schafen und vom Hirt sagt Jesus Christus, dass die Schafe nun mit ihm ein- und ausgehen. In der Nacht finden sie Sicherheit und Ruhe und Schutz und im Tag finden sie gute, saftige Weiden und eben frisches Wasser und alles, was sie brauchen, damit sie sich gut ernähren und nähren können. Und diese Weiden, das ist ein Teil dieser Folgen von diesem Mitauferstandensein mit Jesus Christus. Aber weil uns das, und deshalb mein Fokus heute auf diesen Punkt, weil uns das so wenig bewusst ist und ich sehe auch selber, ich habe selber lang damit bin selber lang damit umgegangen, bis mir Dinge auch klar geworden sind, was in seinem Wort jetzt steht. Aber ich sehe das auch, es ist so, ja, es ist nicht ein großes Bewusstsein da in der Gemeinde Gottes davon, dass wir mit Jesus gestorben sind und mit Jesus in ein neues Leben gestellt worden sind. Und deshalb passiert es oft, dass wir eben dieses Kreuz gar nicht so richtig erleben. Und auch wenn wir hier stehen, eigentlich nach dem Kreuz, werden wir immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Einfach so hin und her, hin und her. Und das sind zum Beispiel unsere Gefühle. Unsere Gefühle und unsere Gefühle sagen uns heute, wow, ich habe Jesus erlebt, oder? Das war so ein toller Lobpreis heute. Wir konnten wirklich Gott anbeten. Und morgen reißen sie uns tief ins Loch, weil wir fühlen Jesus nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Und diese Gefühle spielen mit uns. Oder das sind unsere Gedanken, unser Intellekt. Auch das kann uns hin und her reißen. Jesus sagt, wir sollen all unsere Sorgen ihm abgeben. Heute gelingt uns das. Morgen vielleicht nicht. Und wir sorgen uns wieder und sorgen uns wieder. Oder wir denken, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, das will ich jetzt tun, ganz klar, konkret, ab heute. Und das sind auch unsere Entscheidungen, die mal damit betroffen sind, oder? Und morgen denke ich, ach, so wie das Sarina auch gezeigt hat, nein, ich habe so viel zu tun, ich kann heute nicht in den Gottesdienst, oder? Geht nicht. Dieses Hin und Her und der Grund, also das unterste Niveau, sage ich mal, liegt daran, dass wir dieses Hin und Her haben, liegt daran, dass wir dieses Kreuz und seine Wirkung nur begrenzt verstehen. Wankelmütig. Der Wankelmütige oder der fleischliche Christ muss dieses erste Problem überwinden, indem er beginnt zu verstehen, was durch dieses Kreuz wirklich passiert ist und was jetzt uns gehört. Und der zweite Punkt, und der ist genauso wichtig, ist, dass weil wir nicht wissen, was dieses Kreuz bewirkt hat, haben zwar der Satan oder die Sünde oder die Welt im Grunde genommen kein Anrecht, aber die Autoritätslinien, die sich gebildet haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben, also dass sie uns auch ein Stück weit Anweisungen geben können, die bestehen noch. Und die bauen sie nicht einfach ab. Und jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben Jesus kennengelernt. Und auch Jesus hat eine Autoritätslinie aufgebaut. Auch Jesus erlebt ja jetzt in unserem Herz. Und das löst dieses Hin und Her aus. Und das ist die Grundlage. Und wenn wir zuerst wissen, was am Kreuz passiert ist, dann und eben in diesem Mitgestorbensein passiert ist, dann hilft uns das. Es hilft uns, auf einem guten Boden zu stehen, um mit gewissen Dingen vielleicht ganz anders umzugehen, als wir das bis jetzt tun. Mit diesem Verwachsensein in das Sterben von Jesus Christus sind wir nämlich einigen diesen Dingen schlichtweg unter der Hand weggestorben. Weggestorben, wir sind weggestorben, so sagt es die Bibel. Unter der Hand, zum Beispiel dem Widersacher oder dem Tod, beginnen wir so. Wir sind dem Tod, und damit meine ich den geistlichen, den zweiten Tod, dem Tod sind wir gestorben. Vielleicht können wir die nächste Folie haben, bitte. Das sagt die Bibel. Wir sind der falschen Vaterschaft des Widersachers gestorben. Seine Autorität gilt nicht mehr. Wir sind der Macht der Sünde gestorben. Sie hat keine Macht. Natürlich können wir noch sündigen, aber wir können entscheiden. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Wir sind dem Gesetz gestorben. Keine Macht mehr über uns. Wir sind dem Fluch gestorben. Keine Macht mehr über uns. Und wir sind auf der negativen Seite der Welt gestorben. Sie hat keine Macht mehr über uns. Und wenn man gestorben ist, ist man im Grunde genommen doch einfach fein raus, oder? Wissen wir das? Haben wir diese Wahrheit verinnerlicht? Kommunizieren wir unserer Lieblingssünde, hey, ich bin dir im Fall gestorben? Oder dem Widersacher, ich bin gestorben mit Jesus? Kommunizieren wir das? Wie gehen wir damit um? Und das ist das Zweite, der zweite Schritt. Wie sollen wir dieses neue Leben grundsätzlich leben? Und ich kann hier nur noch etwas anreißen und nicht viel weiter und tiefer ausführen. Aber grundsätzlich gehen wir jetzt auf Galater 2, Vers 20. Und dort heißt es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, also was ich jetzt lebe als der Mensch, den ich bin, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, der mich geliebt hat und immer noch liebt und der sein Leben für mich gegeben hat. Ich lebe im Glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Oder Römer 6, Vers 11. Dort heißt es, Christus ist für uns gestorben und deshalb halten wir uns eben auch für gestorben. Also wir müssen nicht sterben, wir sind quasi gestorben, ohne dass wir wirklich sterben müssen. Aber was wir tun, wir sind überzeugt davon, dass wir gestorben sind mit Jesus. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dem Tode Jesu verwachsen sind. Und dass dieser Tod Jesu uns eben frei macht. Ihr habt gesehen, ich habe bewusst diese Bereiche ausgelassen. Gell? Darüber reden wir noch. Aber auch nicht heute. Wir sind bewusst da wirklich überzeugt davon. Ich bin mit Jesus gestorben, bin mit ihm auferstanden und ich stehe in einem neuen Leben mit ihm. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Ich lebe es im Glauben an das, was er sagt, an sein Wort. Und das führt mich die ersten Schritte in diese Freiheit. Die ersten Schritte, das kann mich nicht mehr zurückhalten. Die ersten Schritte in diese Heiligung, die ersten Schritte in dieses geistliche Wachstum hin zur Reife. Und genau das sind ja dann eben auch die guten Weiden. Und kehren wir das Ganze um, wir haben jetzt nur davon gesprochen, wovon wir gestorben sind, oder? Aber kehren wir das Ganze um, wenn wir den Tod gestorben sind, dann schenkt uns Christus Leben. Überfließendes Leben. Das ist das Gegenteil. Wenn wir dem Fluch gestorben sind, dann schenkt uns Christus Segen. Da geht das Gegenteil. Wenn wir dem Gesetz gestorben sind, dann schenkt uns Christus Freiheit. Das Gegenteil. Und dieser Segen oder was alles aus diesem Kreuz entstanden ist, da gibt es noch so viel. Da gibt es noch so viel. Aber da können wir forschen, da können wir suchen und uns das zufügen. Und wir werden auch weiter in diese Richtung natürlich in dieser Serie predigen. Und so gehen wir mit unserem Hirten, der uns liebt, von einer guten Weide zu der anderen und genießen diesen Segen, den er uns zugesprochen hat und den wir aus seinem Wort auch uns zusprechen dürfen. Amen.